Rainer, lies mal vor.
Kapitel 6. Der Staatsanwalt. In der Rue de Grandcour, in einem der alten aristokratischen Häuser, feierte man zu derselben Stunde ebenfalls ein Verlobungsmahl. Nur gehörten die Gäste nicht dem Volke, sondern der Spitze der Marseiller Bevölkerung an. Es waren ehemalige Beamte, die unter dem Usurpator Napoleon ihren Abschied genommen hatten, alte Offiziere, die aus den Reihen des französischen Heeres desertiert waren, um zur Condes Armee überzugehen, junge Leute aus hoher Familie, in dem Hasse gegen den Mann erzogen, der dem französischen Volk nach 5 Jahren der Verbannung als Märtyrer und nach 15 Jahren der Restauration als Gott erscheinen sollte. Man saß bei Tische und das Gespräch war im Schwung, glühend von allen den Leidenschaften der Zeit, von den Leidenschaften, die umso lebendiger und erbitterter im Süden brausten, als seit 5 Jahren der religiöse Hass den politischen unterstützte. Der Kaiser, Herr der Insel Elba, nachdem er der unumschränkte Beherrscher eines Weltalles gewesen war, eine Bevölkerung von 5.000 bis 6.000 Seelen regierend, nachdem er »Es lebe Napoleon!« von 120 Millionen in 10 verschiedenen Sprachen hatte rufen hören, wurde hier als ein für immer abgetaner Emporkömmling hingestellt. Die Beamten enthüllten seine politischen Missgriffe, die Offiziere sprachen von Moskau und Leipzig, die Frauen von seiner Scheidung von Josephine. Ein mit dem St. Ludwigskreuz geschmückter Mann erhob sich und trank mit den Gästen auf die Gesundheit des Königs Ludwig des 18. Es war der Marquis von Saint-Mérin. Bei diesem Toast entstand eine gewaltige Begeisterung. Die Gläser wurden emporgehoben, die Frauen machten ihre Sträuße los und streuten die Blumen über das Tischtuch.
»Wenn Sie da wären«, sagte die Marquise von Saint-Mérin,
eine Frau mit trockenem Auge, dünnen Lippen, mit aristokratischer und trotz ihrer 50 Jahre noch zierlichen Haltung,
»all diese Revolutionäre, die uns vertrieben haben und die wir nun ganz ruhig in unseren alten Schlössern, die Sie unter der Schreckensregierung für ein Stück Brot erkauft haben, Meutereien anzetteln lassen? Sie müssten anerkennen, dass die wahre Ergebenheit auf unserer Seite war, denn wir hielten an der einstürzenden Monarchie fest, während Sie die aufgehende Sonne begrüßten und ihr Glück machten, indem wir das unsere verloren. Sie müssten anerkennen, dass unser König Ludwig der Vielgeliebte wirklich gut war, während Ihr Usurpator nie etwas anderes gewesen ist als Napoleon der Verfluchte. Nicht wahr, Villefort?«
»Sie sagen, Frau Marquise, verzeihen Sie, ich war nicht im Gespräch.«
»Ach, lassen Sie die Kinder, Marquise«, versetzte der Greis, der den Toast ausgebracht hatte. »Diese Kinder wollen sich heiraten und haben natürlich von etwas anderem miteinander zu sprechen als von Politik.«
»Ich bitte um Vergebung, meine Mutter«, sagte eine junge, hübsche Dame mit blonden Haaren und mit Samtaugen. »Ich gebe Ihnen Herrn von Villefort zurück, den ich für eine Minute in Anspruch genommen hatte. Herr von Villefort, meine Mutter spricht mit Ihnen.« Die Marquise begann, zärtlich lächelnd. »Ich sagte, Villefort, die Bonapartisten besitzen weder unsere Begeisterung, noch unsere Überzeugung, noch unsere Ergebenheit.«
»Na, gnädige Frau, Sie haben wenigstens etwas, das all dies ersetzt. Es ist der Fanatismus. Napoleon ist der Mohammed des Westens. Er ist für alle diese dem Volke entstammenden, aber ehrgeizigen Menschen nicht nur ein Gesetzgeber und Herr, sondern auch das Musterbild der Gleichheit.«
»Napoleon, das Musterbild der Gleichheit?« rief die Marquise. »Und was werden Sie dann aus Robespierre machen? Es scheint mir, Sie stehlen ihm seinen Platz, um ihn dem Korsen zu geben.«
»Nein, gnädige Frau«, antwortete Villefort. »Ich lasse jeden auf seinem Sockel. Robespierre auf seinem Schafott, Napoleon auf der Vendôme-Säule. Nur hat der eine Gleichheit gemacht, die erniedrigt, der andere eine Gleichheit, die erhöht. Der eine hat die Könige auf das Niveau der Guillotine, der andere hat das Volk auf das Niveau des Thrones erhoben. Damit will ich nichts sagen, fügte er lachend hinzu. Es seien nicht alle beide heillose Empörer, und der 9. Thermidor und der 4. April 1814 seien nicht glückliche Tage für Frankreich und würdig, durch die Freunde der Ordnung und der Monarchie gleich festlich begangen zu werden. Aber dies erklärt auch, warum Napoleon, obgleich gefallen, um, wie ich hoffe, nie wieder aufzustehen, seine Anhänger und Freunde behalten hat.
Wissen Sie, dass das, was Sie da sprechen, auf eine Meile nach Revolution riecht?
Aber ich vergebe Ihnen. Man kann nicht der Sohn eines Girondisten sein, ohne einen Erdgeruch beizubehalten. Eine lebhafte Röte bedeckte Villeforts Stirn.
Mein Vater war Girondist, sagte er.
Das ist wahr.
Aber mein Vater hat nicht für den Tod des Königs gestimmt.
Mein Vater wurde geächtet von derselben Schreckensregierung, welche Sie ächtete.
Und es fehlte nicht viel.
So hätte er sein Haupt auf dasselbe Blutgerüst legen müssen, welches das Haupt Ihres Vaters fallen sah.
Ja,
sagte die Marquise, ohne dass diese blutige Erinnerung irgendeine Veränderung in ihren Gesichtszügen zur Folge hatte.
Nur mit dem Unterschiede, dass beide aus geradezu entgegengesetzten Gründen den Kopf verloren hätten.
Zum Beweis mag dienen, dass meine ganze Familie den verbannten Prinzen anhänglich geblieben ist, während sich die ihrige eiligst mit der neuen Regierung verband und dass, nachdem der Bürger Noirtier Girondist gewesen war, der Graf Noirtier Senator geworden ist.
»Meine Mutter«, rief René, »Sie wissen, dass es verabredet war, von diesen üblen Erinnerungen gar nicht mehr zu sprechen.«
»Gnädige Frau«, versetzte Villefort, »ich verbinde mich mit Fräulein von Sommerard, um sie demütigst um Vergessenheit des Vergangenen zu bitten. Wozu soll es nützen, über Dinge zu klagen, vor denen selbst der Wille Gottes ohnmächtig ist? Gott kann die Zukunft verändern, aber die Vergangenheit nicht. Ich habe mich nicht nur von den Ansichten, sondern auch von dem Namen meines Vaters getrennt. Mein Vater war und ist vielleicht noch jetzt Bonapartist und heißt Noirtier. Ich bin Royalist und heiße von Villefort.«
»Bravo, Villefort«, sagte der Marquis.
»Bravo, gut geantwortet. Ich habe auch der Marquise immer Vergessenheit des Vergangenen gepredigt, ohne es je von ihr erlangen zu können. Sie werden hoffentlich glücklicher sein.«
»Ja, es ist gut«, sagte die Marquise. »Vergessen wir die Vergangenheit. Aber Villefort soll wenigstens für die Zukunft unbeugsam sein. Vergessen Sie nicht, Villefort, dass wir bei seiner Majestät uns für Sie verantwortlich gemacht haben, dass seine Majestät ebenfalls die Gnade hatte, auf unsere Empfehlung zu vergessen.«
Sie reichte ihm die Hand.
»Wie ich es auf Ihre Bitte tue.
Nur bedenken Sie, wenn irgendein Meuterer in Ihre Hände fällt, dass die Augen umso mehr auf Sie gerichtet sind, als man weiß, dass Sie einer Familie angehören, die vielleicht mit diesen Meuterern in Verbindung steht.«
»Ah«, sagte Villefort, »mein Amt und besonders die Zeit, in der wir leben, gebietet mir, streng zu sein. Und ich werde es sein.
Bereits hatte ich einige politische Anklagen zu erheben, und ich habe in dieser Beziehung meine Probe abgelegt.«
»Ach, Herr von Villefort«, rief eine hübsche junge Dame, die Tochter des Grafen von Salvieux und eine Freundin des Fräuleins von Sommerard.
»Suchen Sie doch, solange wir in Marseille sind, einen schönen Prozess zu bekommen. Ich habe nie ein Schwurgericht gesehen und man sagt, es sei etwas Interessantes.«
»In der Tat, sehr interessant, mein Fräulein«, erwiderte der junge Staatsanwalt.
»Denn statt einer scheinbaren Tragödie findet man ein wirkliches Drama, statt gespielter Schmerzen wirkliche Schmerzen. Statt, wenn der Vorhang herabgelassen ist, nach Hause zu gehen, mit seiner Familie zur Nacht zu speisen und sich ruhig niederzulegen, um am anderen Tage wieder anzufangen, kehrt mancher in das Gefängnis zurück, wo er den Henker findet. Sie sehen, dass es für Personen, die Aufregungen suchen, kein Schauspiel gibt, das diesem gleichkommt. Seien Sie unbesorgt, mein Fräulein. Wenn sich Gelegenheit zeigt, werde ich es Ihnen verschaffen.«
»Oh, mein Gott«,
rief René düster. »Sprechen Sie im Ernst, Herr von Villefort?« »In vollem Ernst, mein Fräulein«, erwiderte der Beamte lächelnd. »Und durch die schönen Prozesse, die das Fräulein wünscht, um seine Neugier zu befriedigen, und die ich wünsche, um meinen Ehrgeiz zu befriedigen, wird sich die Lage der Dinge einigermaßen zuspitzen. Glauben Sie, dass diese Soldaten Napoleons, gewohnt blindlings dem Feinde entgegenzugehen, überlegen, wenn sie eine Patrone abbrennen oder mit dem Bajonett angreifen? Werden sie mehr zaudern, einen Mann zu töten, den sie für ihren persönlichen Feind halten, als einen Russen, einen Österreicher, einen Ungarn, den sie nie zuvor gesehen haben? Überdies muss das so sein, sonst hätte unser Handwerk keine Entschuldigung. Ich selbst, wenn ich in dem Auge des Angeschuldigten den leuchtenden Blitz der Rache zucken sehe, fühle mich ermutigt, begeistert. Es ist nicht mehr ein Prozess, es ist ein Kampf. Ich fechte gegen ihn. Er macht seine Stöße, ich meine Gegenstöße und der Kampf endigt, wie alle Kämpfe, mit einem Sieg oder mit einer Niederlage. Denken Sie an das Gefühl des Stolzes, das einen von der Schuld des Angeklagten überzeugten Staatsanwalts erfasst, wenn er den Schuldigen unter dem Gewicht der Beweise, unter den Blitzen der Beredsamkeit sich niederbeugen sieht. Dieser Kopf beugt sich. Er wird fallen. René stieß einen leichten Schrei aus. »Das letzte Mal«, sagte einer von den Gästen, »haben Sie Ihre Sache auch vortrefflich gemacht, Herr von Villefort. Sie wissen, den Mann, der seinen Vater ermordet hat, haben Sie buchstäblich getötet, ehe ihn der Henker nur berührte.« »Ah, für Vatermörder, das lasse ich mir gefallen«, versetzte René. »Es gibt keine Strafe, die für solche Menschen groß genug wäre. Aber für die unglücklichen politischen Angeklagten, Sie versprechen mir Nachsicht für die, welche ich Ihnen empfehlen werde, nicht wahr?« »Seien Sie unbesorgt«, erwiderte Herr von Villefort mit seinem reizenden Lächeln. »Wir setzen meine Anträge gemeinsam auf.« »Meine Liebe«, sagte die Marquise, »kümmere dich um deine Vögel und um dein Hündchen und lass deinen zukünftigen Gatten seine Geschäfte selbst abmachen.« »Ich glaube, es wäre mir lieber, wenn Sie ein Arzt wären«, sagte René. »Der Würgeengel, wenn er auch ein Engel ist, hat mich stets erschreckt.« »Gute René«, murmelte Villefort und schaute dabei das Mädchen mit liebevollem Blicke an. »Meine Tochter«, sagte der Marquis, »Herr von Villefort wird der moralische und politische Arzt dieser Provinz werden. Glaube mir, es ist ihm eine schöne Rolle übertragen.« In diesem Augenblick trat ein Kammerdiener ein und sagte Herrn von Villefort einige Worte ins Ohr. Dieser stand sich entschuldigend vom Tische auf und kam einige Minuten nachher mit heiterem Antlitz und lächelnden Lippen wieder zurück. René schaute ihn liebevoll an. Mit seinen blauen Augen, mit seiner matten Gesichtsfarbe und seinem schwarzen Backenbart war er ein wahrhaft zierlicher junger Mann. Die Seele des jungen Mädchens schien an seinen Lippen zu hängen und die Erklärung seines Verschwindens zu erwarten. »Nun, mein Fräulein«, sagte Villefort, »Sie wünschten soeben, einen Arzt als Gatten zu besitzen. Ich aber mit den Schülern Aesculaps die Ähnlichkeit, dass mir nie die Gegenwart gehört und dass man mich sogar an ihrer Seite, sogar beim Verlobungsmahl, stört.« »Und aus welcher Veranlassung stört man Sie?« fragte das Mädchen mit leichter Unruhe. »Ach, wegen eines Kranken, der, wenn es wahr ist, was man mir sagt, der höchsten Gefahr schwebt. Diesmal ist es ein schwerer Fall und die Krankheit führt zum Schafott.« »Oh mein Gott«, rief René erbleichend. »Wirklich?« fragte einstimmig die gesamte Versammlung. »Es scheint, man hat ein bonapartistisches Komplott entdeckt.« »Ist es möglich?« rief die Marquise. »Hier ist die Denunziation.« Und Villefort las den Brief, den Danglars geschrieben hatte, vor. »Dieser Brief«, sagte René, »ist ja nur anonym, und auch hat man ihn doch an den ersten Staatsanwalt gerichtet und nicht an Sie.« »Ja, aber der erste Staatsanwalt ist nicht hier. In seiner Abwesenheit gelangte das Schreiben an den Sekretär, der die Briefe zu öffnen beauftragt war. Er hat also diesen geöffnet und mich suchen lassen, und da er mich nicht fand, Befehl zur Verhaftung gegeben.
»Der Schuldige ist verhaftet?« fragte die Marquise.
»Das heißt der Angeklagte«, verbesserte René.
»Ja«,
erwiderte Villefort. »Und wie ich soeben Fräulein René zu bemerken die Ehre hatte, findet man den erwähnten Brief, so ist die Krankheit sehr gefährlich.«
»Gehen Sie, mein Freund«, sagte der Marquis. »Versäumen Sie Ihre Pflicht nicht, um bei uns zu verweilen, wenn Sie der Dienst des Königs ruft.«
»O Herr von Villefort«, sagte René, die Hände faltend, »seien Sie nachsichtig, es ist heute unser Verlobungstag.«
Villefort ging um den Tisch und sagte, dem Stuhle des jungen Mädchens sich nähernd, auf dessen Lehne er sich stützte,
»Um Ihnen eine Unruhe zu ersparen, würde ich alles tun, was ich vermag. Aber wenn die Beschuldigung wahr ist, so wird wohl nichts übrig bleiben, als dies schlimme bonapartistische Kraut abzuschneiden.«
René bebte bei dem Wort abschneiden, denn das Kraut, um das es sich handelte, hatte einen Kopf.
»Bah, bah«, rief die Marquise, »hören Sie nicht auf dieses junge Mädchen, Villefort.«
Und die Marquise reichte Villefort die trockene Hand, die er küsste, während er René ansah und dieser mit den Augen sagte, »Ihre Hand ist es, die ich küsse, oder wenigstens in diesem Augenblick zu küssen wünsche.«
»Traurige Auspizien«, murmelte René.
»In der Tat«, sagte die Marquise, »du bist zum Verzweifeln kindisch. Ich frage dich, wie kannst du die Empfindlichkeiten deiner Einbildungskraft und deines Herzens auf Staatsangelegenheiten übertragen?«
»Oh, meine Mutter«, murmelte René.
»Gnade für die schlechten Royalisten, Frau Marquise«, sagte von Villefort. »Ich verspreche Ihnen, meine Aufgabe als Vertreter des ersten Staatsanwalts gewissenhaft zu erfüllen. Das heißt, furchtbar streng zu sein.«
Aber während der Beamte diese Worte an die Marquise richtete, warf er zur gleichen Zeit verstohlen seiner Braut einen Blick zu, und dieser sagte, »Sei unbesorgt, René, um deiner Liebe willen werde ich nachsichtig sein.« René erwiderte diesen Blick mit ihrem süßesten Lächeln, und Villefort entfernte sich mit dem Paradies im Herzen.